Alle vertraute Gesichter. Antonia durfte ich auch kennenlernen heute Morgen. Freut mich sehr. Ich habe immer wieder Ausschau gehalten. Und schön, dass du da bist. Ja, wie schon angekündigt, heute wird das Thema der Predigt, die Liebe, das Entscheidende ist die Liebe sein. Und Jesus hat in Johannes 13, 35 gesagt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist wirklich das Erkennungszeichen. Wir können so laut wie möglich versuchen, Leuten ins Ohr zu schreien, ja, wir kennen Gott. Wenn das nicht gegeben ist, was Jesus gesagt hat, dann wird das nicht überzeugend sein. Ich möchte für uns beten. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass deine Liebe und den Glauben an dich hierher zusammen gesammelt hat. Ich danke dir, dass du wunderbare Verheißungen für die Versammlungen in deinem Namen gegeben hast. Und auf diese Verheißung wollen wir uns voll und ganz verlassen heute Morgen. Glauben, dass du hier unter uns bist. Und nicht nur einfach so als Zuschauer, sondern als der segnende Herr, der uns Gutes tun möchte, der unsere Herzen verändern möchte, der uns immer mehr von seiner Herrlichkeit und Liebe erkennen lassen möchte. Herr, darum bitte ich dich, dass du uns segnest und dass du alles, was hier geschieht, in diesem Gottesdienst, Lobpreis, Anbetung, Predigt zu deiner Herrlichkeit geschehen lässt. Segne du auch die anderen Gottesdienste in Lauenburg und in Deutschland, Herr. Dieses Land braucht dich. Wir beten dafür, dass du dich immer mehr offenbarst. Deutschland. Amen. Vor vielen Jahren habe ich etwas erlebt, was mir eine ganz wichtige Lebenslektion geworden ist. Etwas, was meinen Fokus auf die Sicht Gottes für den Menschen geschärft hat. Die Begebenheit liegt ein paar Jahre zurück. Ich hatte damals eine Kollegin, die so ungefähr Ende 50 war. Sie ist schon als Kind in einer christlichen Familie aufgewachsen. Sie gab an, sie hatte mir mal erzählt, mit 16 eine intensive Erfahrung im Heiligen Geist gehabt zu haben, die sie sehr begleitet hat, kannte die Gemeinde innen und auswendig, nahm an allen Veranstaltungen teil. Als ich sie kennengelernt habe, war ich zuerst sehr erfreut, über eine Christin als Arbeitskollegin zu haben. Ja, das hat man nicht überall. Es hat nicht lange gedauert, dann aber, bis ich ziemlich enttäuscht war über ihren Kritikgeist und im Allgemeinen darüber, dass sie verbittert war. Das spürte man fast in jedem Gespräch. Sie versuchte immer wieder nett zu sein, auf ihre Weise, aber man spürte eher das ab, dass sie verbittert ist. Ich persönlich meine, dass es daher kam, dass sie, obwohl sie lange gebetet hat und sie sagt sehr intensiv, von Gott keinen Ehemann bekommen hat. Das war so ihre Ansicht. Sie ging so weit, dass sie mich für mein Bibellesen während der Frühstückspausen vor anderen kritisierte. Das hat sie zunehmend genervt, dass ich einfach in meiner Frühstückspause die Bibel aufschlage und lese. Das hat sie provoziert. Und ich dachte und spürte oft wirklich tief in meinem Geist, diese Frau ist geistlich tot. Das war so eine Wahrnehmung, die ich so hatte. Später, irgendwann habe ich ja gebetet am Abend für eine andere Sache und in der Nacht, irgendwie hat Gott mir einen Traum gegeben, was mich total berührt hat. Gott hat Bezug genommen auf mein Gebetsanliegen vom Abend, aber dann in einem zweiten Traum hat er mir so etwas über diese Kollegen gezeigt. Und zwar, es war so, dass ich in einem Raum stand und vom Nebenraum auf einmal ein Geschrei hörte. Eine Frau, die den Namen meiner Kollegin rief, aber schreite, so, ne, verzweifelt. Und dann bin ich gerannt in den Nebenraum und da sehe ich eine Frau, die vielleicht 70 war oder ja, Ende 60. Und die wollte in die Badewanne greifen, aber sie war völlig schockiert und schrie. Und in der Badewanne, die voll war, lag sozusagen auf dem Boden der Badewanne, offensichtlich ertrunken, so sah sie aus, diese meine Arbeitskollegin. Und so Blutspuren schwommen so über dem Wasser. Und das sah natürlich, ich hatte verstanden, dass das die Mutter war, so hatte ich den Eindruck im Traum. Und als ich das gesehen habe, habe ich die gepackt, so aus der Badewanne, und dann hochgerissen. Und ich habe sie dann, ich dachte, ja, um sie zum Leben zu erwecken, habe ich angefangen, sie richtig zu schütteln, so. Und während ich sie so geschüttelt habe und nichts war, sie war, ne, wie tot, auf einmal glitscht sie mir, so rutscht sie mir durch die Hände und fällt, so wie ich so sie hielt, auf meine Brust und klebte so an mir, so. Und ich als guter Christ plötzlich auf einmal war wie versteinert. Ich dachte, eine Frau so dicht an mir, so geklebt. Und ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Ne? Und auf einmal kam mir in den Geist, und das habe ich als ganz klar von Gott empfunden, lass das, damit deine Körperwärme sozusagen in sie hineinfließt. Und dann habe ich mich etwas entspannt und ich habe wirklich darauf geachtet, so meine Körperwärme, so wie ich im Geist bekommen hatte. Und dann nach einer Weile fing sie an, so zu machen und langsam sich zu bewegen. Und offensichtlich kam Leben in sie hinein. Und das war der Traum. Und was mich sehr berührt hat und was ich verstanden habe, ist, dass ja, Gott hat mir eindeutig gezeigt, dass nicht das Schütteln, ja, was wir oft als naheliegend empfinden, manchmal in der Beziehung zu Menschen, ihr helfen wird. Wenn sie die Wärme spürt, übertragen gesagt, wenn die Liebe auf sie einwirkt, dann, das wird sie lebendig machen. Und mit Gottes Hilfe habe ich sie nach diesem Traum mit ganz anderen Augen oder mit anderen Augen gesehen. Habe mehr Liebe für sie, mehr und mehr Liebe für sie empfunden. Immer wieder hatte ich plötzlich im Hinterkopf die Liebe Gottes eigentlich und wie er sie sieht. Und durfte erleben, dass sich unsere Beziehung sehr im Positiven verändert hat. Sie ist zunehmend warmherziger geworden, mir gegenüber. Und einmal durfte ich erleben, dass sich was Grundlegendes verändert hat in ihrem Herzen, als wir ein Gespräch hatten in der Küche, und sagte sie mir, Josh, weißt du, ich habe jahrelang gebetet, dass Gott mir ein Herz schenkt, eine Kollegin schenkt, die Gott liebt. Und immer wieder habe ich gedacht, ich bin sowas von enttäuscht. Jahrelang und ist niemand da. Und auf einmal sagt sie, Gott hat mir jetzt vor kurzem was klar gemacht, dass Gott mir schon längst das Gebet beantwortet hat, aber nicht so, wie ich es gebetet habe. Er hat mir keine Arbeitskollegin, die Gott liebt, sondern Arbeitskollegin, die ihn liebt. Und hat in mir plötzlich die Beantwortung ihrer Gebete erkannt. Und wirklich, sie hatte Tränen so in den Augen, was ich noch nicht erlebt hatte bei ihr. Und ich dachte, ja, wirklich Gottes Liebe macht das Herz weich. Und auf beiden Seiten, auf ihrer Seite und auf meiner Seite. Das war für mich wirklich eine Lebenslektion. Ich habe für diese Predigt einige Gedanken, die ich gut fand, aus einem Buch von Christian Schwarz. Ich habe mich inspirieren lassen von diesem Buch, was er über die Liebe gesagt hat. Etwas Herausforderndes, etwas anderes, und ich wollte ja das mit euch so teilen. Ich glaube, dass wir in unseren Gemeinden eine Menge von Menschen haben, die einsam, verletzt und enttäuscht sind. Ich glaube sogar, dass jede von uns in unterschiedlicher Intensität unter diesen oder ähnlichen Gefühlen zu leiden hat. Und nur die wenigsten haben eine Gruppe von Christen, in deren Mitte sie sich ganz öffnen können, um etwas von der heilenden Kraft der Liebe Jesus zu erfahren. Wenn ihr hier in Lauenburg oder wir in Lüneburg eine Umfrage machen würden, Was sind die größten Hindernisse des Gemeindebaus? Kämen als Antworten sehr wahrscheinlich Streit, Machtkämpfe, Gerüchteküche, Gleichgültigkeit, Überlastung der Mitarbeiter, Traditionalismus, Rechthaberei, Abgrenzungssucht, fehlendes Vertrauen. Man kann aber diese Worte mit mangelnder Liebe zusammenfassen. Mangelnde Liebe, das ist die Krankheit unserer Zeit. Die Schlagertexte und die billigen Romane sind nur ein Ausdruck dieser gesellschaftlichen Neurose. Kaum ein Thema wird so viel thematisiert wie die Liebe, aber die Wahrheit ist, die Einsamkeit wird bald die am stärksten verbreitete Seuche unserer Gesellschaft sein. Erhebungen aus neuerer Zeit besagen, dass heute bereits ein Viertel der Bevölkerung an chronischer Einsamkeit leidet. Sie ist eine der häufigsten Ursachen für Selbstmorde. Jedes Jahr nehmen sich mehr als 10.000 Männer und Frauen in Deutschland das Leben. Auf jeden vollendeten Selbstmord kommen 8 bis 10 Selbstmordversuche. Wahrheit ist, in Deutschland wird jede dritte Ehe geschieden. Die meisten Menschen sehen sich nach einer harmonischen Partnerschaft, aber alle 3 Minuten geht in Deutschland eine Ehe in die Brüche. Die Nächte inbegriffen. Alle 3 Minuten, 24 Stunden lang. Wahrheit ist, die Zahl der psychischen Erkrankungen hat in Europa in den letzten Jahren in erschreckendem Maß zugenommen. Jeder 5. Patient, der einen Arzt für Allgemeinmedizin aufsucht, leidet an einer psychischen Erkrankung oder an vorwiegend psychisch bedingten körperlichen Leiden. Mangel an Liebe ist, so sagen heute führende Psychotherapeuten, die Hauptursache für ernste Neurosen und sogar Psychosen bei Erwachsenen. Solche Statistiken, so traurig sie sind, offenbaren nicht das wirkliche Leid. Die Tränen, die Verletzungen, die Schmerzen. Statistiken offenbaren nicht die Gefühle des Zurückgewiesenseins und der Verzweiflung. Sie mögen nicht im Entferntesten ausdrücken, was für ein Leben Leiden ungestillter Hunger nach Liebe bewirken kann. Wo sind die Gemeinden, die diese Sehnsucht begegnen können? Beim näheren Hinschauen können wir uns öfters dabei erwischen, wie wir uns vollmundig vom falschen Liebesverständnis der Welt distanzieren. Dabei wäre für uns Christen viel gewinnbringender, uns damit auseinanderzusetzen, wie es in unseren Gruppen und in unserer Gemeinde um die Liebe bestellt ist. Kennt ihr, dass man die Liebe thematisieren und viele Worte darüber verlieren kann, ohne dass man Liebe untereinander erlebt? Dass man Sonntag für Sonntag im selben Gottesdienst sitzt, ohne sich wirklich zu kennen und sich füreinander zu interessieren? Man kann in der eigenen Gemeinde alles Mögliche tun, sich aber nicht darum kümmern, dass Menschen eine persönliche Beziehung zu Jesus bekommen und auf diese Weise die Liebe Gottes erleben. Man kann die Aufrechterhaltung von bestehenden gemeindlichen Strukturen für wichtiger halten als die Frage, welche Strukturen wirklich dienlich sind, um möglichst viele Menschen mit der Botschaft von der Liebe Gottes zu erreichen. Unsere Liebesfähigkeit wird immer wieder abgeschwächt. Ganz viele Kräfte gehen dadurch verloren, dass wir oft bewusst oder unbewusst meinen, überspitzt gesagt, nur unsere Erkenntnis, nur unsere Form und Lehre, nur unsere Struktur und Frömmigkeit sei die richtige. Wir müssen aufpassen, nicht zu viel Energie zu verwenden, uns von anderen Christen abzugrenzen. Es gab mal eine Untersuchung unter Christen, es sollte der Frage nachgegangen werden, wie liebevoll sind Christen wirklich? Es wurde gefragt, wie stark sie sich auf einer Skala von 1 bis 10 von den folgenden Personengruppen sich angenommen und geliebt fühlen. Partner, Freunde, Familie, Gemeindemitglieder, Kollegen und Bekannte oder Nachbarn. Wie zu erwarten war, fühlen sich Menschen am meisten von ihrem Partner, ihren Freunden und ihrer Familie geliebt. Dann macht die Kurve einen starken Knick und es gibt eine Überraschung. Die meisten Christen, die Liebe, die sie von Gemeindemitgliedern empfangen, mit nur einen halben Punkt höher bewerten, als die, die sie von Kollegen und Bekannten erfahren. Die christlichen Gemeinden, aus denen die Befragten kamen, schienen nicht gerade Orte zu sein, die vor Liebe überfließen. Wie würde so eine Umfrage hier in diese Gemeinde ausfallen? Das wäre mal interessant. Es wurde aber auch die andere Frage gestellt. Wie liebevoll verhalten sie sich, auch auf einer Skala von 1 bis 10, gegenüber denselben Personengruppen wie zuerst? Bei der ersten Untersuchung wurde nach der empfangenen Liebe gefragt, jetzt wurde nach der Bereitschaft der Christen gefragt, selber Liebe zu geben. Hier zeigte sich dasselbe Bild ab. Außerhalb unseres Freundes- und Familienkreises sinkt unsere Bereitschaft, Liebe zu schenken, abrupt ab. Andere Gemeindeglieder kommen kaum in den Genuss unserer Liebe, Kollegen und Bekannte noch weniger. Und unsere Nachbarn schließlich bekommen so gut wie fast gar nichts mehr ab. Woran mag es liegen, dass wir als Gemeinden nicht so sehr liebesfähig sind? Was ist eigentlich das Gegenteil von Liebe? Die Autoren, die sich damit beschäftigt haben, geben meistens zwei Antworten. Die einen vertreten die Ansicht, Hass sei das Gegenteil von Liebe. Die anderen sprechen, je nach Hintergrund, entweder von Furcht oder von Angst. Christian Schwarz, der beiden Antworten eine klare Berechtigung zuspricht, macht eine nachdenkenswerte Aussage. Er sagt, das Gegenteil von Liebe scheint mir ist die Langeweile. Wir fangen gut an. Die erste Liebe lässt uns brennen. Unsere Freude an Gott und Menschen ist ungebrochen. Kennt ihr das? Die hält in den meisten Fällen aber nicht sehr lange durch. Wir werden viel zu schnell zu Kritikern, Nörglern. Die Langeweile hält Einzug in unser Christenleben ein. Was uns wirklich heraushelfen kann, ist zurück zur ersten Liebe. Zurück zur ersten Liebe. Und mit dieser Frage im Hinterkopf müssen wir immer wieder uns vor Gott fragen, Herr, wo stehe ich in Bezug auf die erste Liebe? Bin ich ganz weit weg? Soll ich doch mich ins Zeug legen, dass ich etwas zurückgewinne davon, was ich verloren habe? Liebe, das ist das große Thema im Neuen Testament. Im 1. Johannesbrief 4,8 finden wir einen Satz, der ein völliges Novum in der Religionsgeschichte darstellt. Gott ist Liebe. Wir merken das sofort, wenn wir versuchen, diesen Satz auf die Gottheiten der außerbiblischen Religionen anzuwenden. Das würde so klingen. Wotan ist Liebe. Zeus, Jupiter, Brahma, Allah ist Liebe. All diese Zusammenstellungen ergeben eine vollkommene Unmöglichkeit. Mit diesem Satz ist gesagt, dass Liebe weit mehr ist als eine Eigenschaft Gottes. Gott teilt nicht mit anderen die Eigenschaft, lieb zu sein. Die Liebe ist das Wesen Gottes, so dass auch der Satz im 1. Johannes 4,16 gilt, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Wenn wir herausfinden wollen, was die Liebe ist, dürfen wir nicht das, was wir Menschen normalerweise unter Liebe verstehen, auf Gott übertragen. Um dem Wesen der Liebe auf die Spur zu kommen, müssen wir das Wesen Gottes begreifen. Liebe ist das sich selbst schenken Gottes. Sie entzündet sich nicht am Geliebten. Sie wendet sich dem anderen nicht deshalb zu, weil er liebenswert ist, sondern weil sie ihn lieben will. Die Liebe, so wie sie im Allgemeinen von Menschen erlebt wird, meint nicht nur das geschlechtliche Begehren. Sie ist ganz allgemein Begehren dessen, was man nicht hat, aber haben sollte oder möchte. Also eine Liebe, die vom Geliebten her in Bewegung gesetzt wird. Diese Liebe ist darauf angewiesen, dass der Geliebte in Liebenden Gefühle der Liebe erzeugt. Ja? Ich hoffe, dass ich einigermaßen verständlich bin. Das Liebesverständnis der meisten Menschen funktioniert nach diesem Prinzip. Die Gefühle stehen hier am Anfang des ganzen Prozesses. Viele Christen haben Schwierigkeiten, sich anderen Menschen in liebevollen Taten zuzuwenden, weil sie den Eindruck haben, eine solche Haltung sei nicht ehrlich. Ihre Gefühle entsprechen dem nicht. Ohne Gefühle läuft hier nichts. Wir kennen das, dass wir ganz oft sagen, ja, Liebe gibt nur Gott, ich kann keine Liebe produzieren. Das kennen wir, das ist ja sehr leicht, dass wir uns dahinter verstecken. So gibt es Menschen, die auf ihre liebevollen Gefühle warten und warten und warten und es kommt niemand. Die Liebe Gottes ist anderes. Sie entzündet sich sozusagen nicht am Geliebten, sondern sie geht vom Liebenden aus. Hier brauchen die liebevollen Gefühle nicht am Anfang zu stehen. Wir entscheiden uns zunächst einmal, liebevolle Gedanken zu denken. Zu dieser Willensentscheidung ist jeder Mensch, der die Liebe Gottes selbst erfahren hat, in der Lage. Also wir entscheiden uns zunächst einmal, liebevolle Gedanken zu denken. Unsere liebevollen Gedanken befähigen uns nun, liebevolle Taten zu tun. Diese Taten haben schließlich positive Auswirkungen auf unsere Gefühle. Auch in dieser Liebe werden unsere Gefühle nicht ausgeklammert. Das ist das ganz Interessante. Sie stehen aber nicht am Anfang, sondern am Ende des Prozesses. Mit anderen Worten, sie folgen unseren Gedanken und Taten. Es ist interessant, dass in den letzten Jahren psychologische Forschungen diesen Ansatz, der auf biblischen Einsichten basiert, bestätigt haben. Diese Liebe bedeutet, dass wir nicht mehr darauf warten müssen, bis liebevolle Gedanken in uns aufsteigen, um andere Menschen lieben zu können. Weil Gottes Liebe in uns ist, können wir uns für liebevolle Gedanken und liebevolle Taten entscheiden. Und dann können wir abwarten und staunen, beobachten, wie die Liebe, die durch unsere Gedanken und Taten hindurch zu anderen Menschen fließt, auch unser eigenes Gefühlsleben sehr wohltuend beeinflusst. Ein kleines Beziehungsbeispiel wäre im ersten Fall auf Gefühlsebene. Adrian ist mir unsympathisch. Dann kommen die Gedanken. Hoffentlich begegne ich ihm nicht. Hoffentlich habe ich nicht viel mit ihm zu tun. Die Taten. Ich gehe ihm einfach aus dem Weg. Das ist so ein Denkmuster, das kennen wir viel zu gut. Im Fall der Liebe Gottes sieht das anders aus. Da kommen erst die Gedanken. Gott liebt Adrian und ich entscheide mich, ihn auch zu lieben. Dann kommen die Taten. Ich gehe bewusst auf Adrian zu und plaudere freundlich mit ihm. Ich frage ihn, wie es ihm geht. Ich höre aus seinem Leben. Taten. Gefühle. Ich stelle fest, dass mir Adrian längst nicht mehr so unsympathisch erscheint. Ich fange an, ihn lieb zu gewinnen. Genau nach diesem Muster ist es einer lieben Christin aus unserer Gemeinde in Lüneburg ergangen. Vor kurzem hat sie erzählt, Mensch, lange Zeit hatte sie irgendwie gegenüber einer anderen Christin aus der Gemeinde keine wirklich nette Gefühle. Irgendwie konnte sie mit der nichts anfangen. Und dann hat sie sich so vorgenommen, sich ein bisschen mehr auf sie einzulassen. Und mittlerweile, sagt sie, sie hat sie so lieb gefunden, sie freut sich
Richtig jedes Mal, wenn sie sie sieht. Sie drückt sie und sie freut sich wirklich jedes Mal. Und ich sehe sie immer wieder jetzt, da ich das gehört habe, wie sie immer wieder miteinander reden und sich aneinander freuen. Und das finde ich sehr schön. Wir merken, worauf es ankommt, wenn wir definieren wollen, was Liebe ist. Es gibt tausende von Liebesdefinitionen. Das Beste allerdings war zu dieser Frage, was zu dieser Frage geschrieben wurde, steht im ersten Brief des Paulus an die Korinther. Das 13. Kapitel gibt einen wunderbaren Einblick in die praktische Bedeutung des biblischen Liebesbegriffs. Wir sollten diesen Text immer wieder lesen. Dort wird deutlich gesagt, was Liebe ist. Sie ist geduldig, sie ist freundlich. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie hält allem stand. Aber auch, was Liebe nicht ist. Sie kennt keinen Neid, sie kennt keine Selbstsucht. Sie prahlt nicht, sie ist nicht überheblich. Sie ist nicht verletzend, sie ist nicht auf sich selbst bedacht. Sie ist nicht reizbar, sie ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht, wenn andere Fehler machen. Paulus beschreibt in unübertrefflicher Weise, woran sich christliche Liebe erkennen lässt. Christian Schwarz hat versucht, eine Definition der Liebe zu formulieren, die den biblischen Befund reflektiert, und sie lautet: Liebe, das liebe ich manchmal an deutschen Definitionen, ja, das ist eine deutsche Tugend, ne? Alles wirklich gut formulieren. Liebe ist der bewusste, schöpferische Akt der Zuwendung zu einem Menschen, um ihm im Namen Jesu zu helfen oder eine Freude zu machen, ohne dafür Bedingungen zu stellen. Nochmal, das ist zwar auf den Punkt gebracht, aber immer noch deutsch, also ich lese nochmal. Liebe ist der bewusste, schöpferische Akt der Zuwendung zu einem Menschen, um ihm im Namen Jesu zu helfen oder eine Freude zu machen, ohne dafür Bedingungen zu stellen. Hier hat jedes einzelne Element dieser Definition eine Bedeutung. Bewusst, Liebe geschieht in den seltensten Fällen zufällig. Sie ist eine Frage der Bereitschaft. Liebe beginnt damit, dass ich ganz bewusst lieben will. Nur wenn ich mich für die Liebe entscheiden kann, hat es Sinn, dass die Bibel uns im Johannes 15, 12 ermahnt: Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Schöpferisch. Wie wir gesehen haben, richtet sich die Liebe Gottes nicht in erster Linie auf Liebenswertes, sondern auf die Schaffung von Liebenswertem. Dieser schöpferische Prozess wird besonders eindrücklich in der Feindesliebe deutlich, die uns Jesus in der Bergpredigt aufträgt. Ich wende mich einem Feind zu und er wird zum Freund. Etwas Neues entsteht. Denn Liebe ist ein Akt. Liebe bleibt so lange eine abstrakte Idee, bis sie sich ganz konkret in eine Tat äußert. Liebe bleibt so lange oder eine abstrakte Idee oder ein leeres Wort, bis sie sich ganz konkret in eine Tat äußert. Die Bibel macht immer wieder deutlich, dass Liebe mehr ist als Gedanken, Worte oder Gefühle. Meine Kinder, schreibt Johannes im 1. Johannes 3,18, unsere Liebe darf nicht aus leeren Worten bestehen. Es muss wirkliche Liebe sein, die sich in Taten zeigt. Dann sie ist eine Zuwendung. Unzählige Stellen in der Bibel weisen darauf hin, dass christliche Liebe sich in der Zuwendung zu Mitmenschen zeigt. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariters ist eines der schönsten Beispiele dafür. Jesus erzählt es bezeichnenderweise unmittelbar, nachdem er das Gebot der Liebe gegeben hat. Liebe bedeutet, am Leben des anderen Anteil zu nehmen. Und dann zu einem Menschen. Liebe ist immer auf Menschen gerichtet. Sie existiert nicht in einem Vakuum.
Dabei ist es sogar wichtig, dass ich mich aber selbst genauso bedingungslos annehme und liebe, wie Gott es tut. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer sich selbst nicht annehmen kann, wird auch Schwierigkeiten haben, in der Liebe zu anderen Menschen zu wachsen. Dann im Namen Jesu. In Kolosser 3,17 schreibt Paulus, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Was ist damit gemeint? Im Jesu Namen lieben. Das heißt, im Geist Jesu lieben. Sich zu fragen, was würde Jesus an meiner Stelle tun? Es heißt nichts anderes, als sich vom Heiligen Geist als Kanal gebrauchen zu lassen, durch den Gottes Liebe zu anderen Menschen fließen kann. Ich finde, die Jugendlichen haben oft so ein Armband mit diesen Initialien, mit diesen Anfangsbuchstaben von dieser Frage, was würde Jesus tun? Und wenn wir die Jugendlichen manchmal anschauen, denken, ja, das ist in eurem jugendlichen Leichtsinn und Euphorie und so. Aber ich glaube, wir als Erwachsene haben das auch so bitter nötig, dass wir uns immer wieder, gerade in Momenten, wo die Liebe droht, ziemlich abzusacken, dass wir uns wirklich fragen, Jesus, was würdest du eigentlich tun jetzt, wo dieser Bruder mich langsam zunehmend nervt? Ja, oder wo ich merke, irgendwie komme ich nicht so klar. Was würde Jesus tun? Und das tun wir, glaube ich, das vergessen wir oft, dass das eine Riesenhilfe ist. Denn das würde uns helfen, gleich vielleicht zu justieren, den Blickwinkel, richtig so wie Jesus, auf den Menschen zu schauen, auf den Bruder zu schauen, auf die Schwester zu schauen. Zu helfen oder eine Freude zu machen. Hier sind beide Elemente wichtig, helfen und Freude machen. Wobei in vielen Fällen nicht beides gleichzeitig möglich ist. Es mag sein, dass ich jemandem helfe, ohne dass es ihm Freude macht. Die große Gefahr ist, dass wir dazu neigen, Menschen, mit denen wir es gut meinen, von unbequemen oder risikoreichen Wegen abzuhalten, ohne zu prüfen, ob wir gerade diese Wege dem Willen Gottes entsprechen können. Wir müssen uns davor hüten, von denen, die wir lieben, jeden Schmerz fernzuhalten. Damit würden wir dem anderen in vielen Fällen nicht wirklich helfen, auch wenn wir ihm vordergründig eine Freude machten. Ein wunderschönes Beispiel, wie sich ein solches Verständnis von Liebe in der Praxis bewährt, ist Jesus' Umgang mit der Frau am Jakobsbrunnen im Johannes 4. Und dann ohne Bedingungen zu stellen. Das ist das letzte Element der Definition. Dies ist vielleicht das wichtigste Element dieser Definition. Christliche Liebe ist bedingungslos. Sie sagt nicht, ich liebe dich, wenn, sondern sie sagt, ich liebe dich ganz gleich, ob. Dies ist genau die Art, wie Jesus die Menschen umging, als er sich Zöllnern und Sündern bedingungslos zuwandte. Im Römer 5, 8 steht es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Bedingungslose Liebe heißt, dass die Zuwendung zum anderen nicht zu einer besonders raffinierten Methode der Manipulation werden darf. Zu einem Mittel, mit dessen Hilfe ich meine eigenen Ziele effektiver durchsetzen mag. Ich nehme den anderen so an, wie er ist. Ich wünsche mir für uns alle, und ich will dafür beten, auch wenn ich nicht hier bei euch bin, sondern zu Hause, dass Gott uns dazu hilft, dass seine kostbaren Worte und seinen Heiligen Geist in uns eine Fülle an Liebe und Leben hervorrufen, die Christusgemeinde zu einer Oase der Liebe werden lässt. Und wenn wir wirklich eine Hoffnung haben, dass Menschen hierher kommen und Gott finden und sich an ihm erfreuen, ich glaube, das könnte das Stärkste dieser Gemeinde überhaupt werden. Wenn wir alle darauf bedacht sind, dass diese Liebe uns wirklich erfasst. Eine authentische, ehrliche, von Gott gewirkte Liebe erfasst. Aber wir sehen, das ist ein Weg dahin. Es ist kein
eine gute Predigt oder einen guten Vortrag im Internet, das wird nicht alles sein. Selbst wenn wir begeistert sind, das ist ein Prozess und wir müssen alle mitmachen wollen. Wir müssen alle uns daran erinnern, wir müssen alle willig sein. Wenn der Bruder, die Schwester mich daran erinnert, dürfen wir nicht übel nehmen, sondern das ist das höchste Gebot, das ist nicht Rechthaberei. Wenn mich jemand daran erinnert oder darauf hinweist, vielleicht nett und freundlich, wir nehmen das so schnell übel. Das ist das höchste Gebot, das ist der größte Wille Gottes, dass wir von dieser Liebe erfasst und erfüllt werden. Und darum, ich appelliere an euch, sei geduldig, wenn ihr daran erinnert werdet. Wenn einer das Gefühl hat, einfach mal nochmal so zu sagen, hab ein offenes Herz und hört euch das an. Und denkt dran, Gott spricht durch diese Schwester oder durch diesen Bruder. Das ist ein Wort von Gott. Das ist keine Rechthaberei. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.